Ich möchte noch kurz beten. Wir können sitzen bleiben. Ja, Herr, du bist wirklich das Zentrum. Wir wollen heute Morgen unsere Blicke auf dich richten. Indem wir dein Wort aufschlagen, lesen und wir beten, dass du uns hilfst, zu verstehen, was dir wichtig ist. Bitte führe, leite durch deinen Geist. Amen. Ich möchte mit euch einen Psalm heute Morgen betrachten, und zwar Psalm 122. Ein Lied für den Aufstieg zum Tempel oder nach Jerusalem. Andere Übersetzungen sind einfach ein Wallfahrtslied von David. Ich freute mich, als man mir sagte, zum Haus Jahwes wollen wir gehen. Unsere Füße standen dann in deinen Toren, Jerusalem. Jerusalem, du bist gebaut als eine fest in sich geschlossene Stadt. Zu dir ziehen die Stämme hinauf, die Stämme Jahwes. Ein Zeugnis für Israel ist es, den Namen Jahwes zu preisen. In Jerusalem stehen Gerichtssitze oder auch Throne, Sitze für das Königshaus Davids. Er bittet Frieden für Jerusalem. Ruhe mögen finden, die dich lieben. Frieden wohne in deinen Mauern, in deinen Häusern Geborgenheit. Wegen meiner Brüder und Freunde will ich sagen, Frieden sei mit dir. Wegen des Hauses Jahwes, unseres Gottes, will ich dein Bestes suchen. Ein Wallfahrtspsalm. Es fängt damit an, dass der Psalmist sagt, ich habe mich gefreut, als man mir sagte, komm, lass uns zum Haus des Herrn gehen. Ich hoffe, dass ein paar von uns heute Morgen das auch ähnlich empfunden haben. Ich hoffe, es ist niemand da, der sagen muss, ich musste kommen. Ich wurde gezwungen. Warum die Freude? So ganz vergleichbar ist es doch nicht. Denn es ist ein Wallfahrtspsalm. Die Wallfahrtspsalmen sind die Psalmen 120 bis 134. Und man geht davon aus, dass diese Psalmen gesungen wurden, wenn die Menschen nach Jerusalem gepilgert sind, zum großen Fest. Das heißt, vielleicht dreimal im Jahr, wenn man in der Nähe wohnt. Aber für Leute, die vielleicht weiter weg gewohnt haben, noch viel mehr. Das heißt, vielleicht eine Reise, die man einmal alle paar Jahre gemacht hat, vielleicht einmal im Leben, wenn man ganz weit weg gewohnt hat. Und so war das schon was ganz Besonderes. Und man merkt das ein bisschen, wenn man guckt, wie diese Psalmen anfangen mit 120. Da ist schon mal das erste Gebet in der Ferne. Da sagt der Psalmist, ich wohne ganz weit weg. Meschach und Kedar werden genannt. Man weiß nicht genau, wo das ist, aber vielleicht Asien oder Arabien. Also auf jeden Fall weit weg von Jerusalem. Und dann Psalm 121, da hebt der Psalmist die Augen zu den Bergen, woher die Hilfe kommt. Es wirkt so, als ob er Jerusalem vielleicht in der Ferne schon sieht. Und jetzt, im nächsten Psalm, ist er endlich angekommen. Endlich da. Unsere Füße standen in Jerusalem. Endlich angekommen. Es ist immer ein besonderes Gefühl, wenn man irgendwo ankommt, vor allem, wenn es eine lange Reise war. Wir können uns das heutzutage gar nicht mehr vorstellen. Wir jammern schon, wenn wir irgendwie irgendwo hinfliegen müssen und vielleicht insgesamt 36 Stunden unterwegs waren, dann denken wir schon, unglaublich. Aber damals war man zu Fuß unterwegs. Und wenn man wirklich in Meschach oder Kedar gewohnt hat, da hat es wahrscheinlich Wochen gedauert, bis man nach Jerusalem gekommen ist. Und dann noch der Aufstieg. Wir kennen das vielleicht vom Wandern. Es ist anstrengend, wenn man hoch wandert. Aber wie schön ist es, wenn man ankommt. Vielleicht die Aussicht dann genießen kann. Der Psalmist freut sich, weil er Jerusalem erreicht hat. Jetzt stehe ich in deinen Toren. Endlich da. Er hat es geschafft. Warum wollte der Psalmist aber unbedingt nach Jerusalem? Warum hat man diese Pilgerreise auf sich genommen? Im zweiten Teil erklärt der Psalmist uns, was an Jerusalem so besonders ist. Er fängt damit an, dass es eine festgeschlossene Stadt ist. Aufgebaut, dicht aufgebaut. Jerusalem war ja eine Stadt auf dem Berg und hatte Mauern. Sowas sollte uns auch bekannt vorkommen. Wir kennen das in Deutschland auch. Im Mittelalter war das nicht unüblich, so zu bauen. Wir denken vielleicht an Rothenburg, ob der Tauber, als berühmtes Beispiel. Und wenn oben auf dem Berg eine Stadtmauer gebaut ist, ja, wie füllt man dann die Stadt? Wie kann die Stadt wachsen? Nicht flächenhaft in alle Richtungen. So eine Stadt wie Atlanta, wohl die größte Stadt, also flächenmäßig einfach unglaublich weit, alles auseinandergezogen. Sondern wenn du hier bauen willst, dann musst du innerhalb der Mauern bauen. Und wenn Platz ausgeht, da bleibt nur eins, nach oben bauen. Eine dicht gebaute Stadt, fest umschlossen mit schützenden Mauern. Was vermittelt das? Es vermittelt Sicherheit, Leben, Vitalität. Bestimmt ein schöner Ort für Touristen. Bestimmt gibt es viele kulturelle Angebote, Museen. Will David oder der Pilger deswegen nach Jerusalem? Ist es touristisch interessant? Nein, wir erfahren in den nächsten Versen, warum Jerusalem so besonders ist, was ihn nach Jerusalem zieht. Es sind zwei Dinge. Das eine ist der Tempel, das Haus Jahwes ist hier. Hier kann man Gott loben. Und das zweite, hier sind Throne, Gerichtssitze. Hier wird Recht gesprochen. Hier hat der König seinen Thron. Die Pilger waren nicht Touristen, die einfach nur eine schöne Zeit haben wollten. Sie haben was gesucht. Die Stämme ziehen nach Jerusalem, heißt es. Und finden da eine gewisse Einheit. Die waren sonst so häufig zerstritten. Schon vor der Reichsteilung. Aber in dieser einen Sache, da konnten sie Einheit finden. Das war was? Jahwe anzubeten, zu loben am Tempel. Anbetung, da haben wir in den Offenbarungspredigten gehört, wie wichtig das ist für uns Menschen. Das ist das Zentrale, was uns verbinden kann, was unserem Leben Ausrichtung gibt und einen Sinn. Und die Gerichtssitze, die Throne des davidischen Königs. Der König war der höchste Richter im Land. Und ein gerechter König bedeutete dann Gerechtigkeit für das Volk. Und wenn diese zwei Dinge da sind, die Einheit in Lob und Anbetung vor Gott und gerechte Rechtsprechung, das ist ideal. Ideale Zustände. Dafür lohnt sich eine Pilgerreise, auch wenn sie lang und beschwerlich ist, das einmal zu erleben. Und so kommt es, dass aus dieser Freude und Dankbarkeit auch als dritten Punkt ein Wunsch entsteht oder ein Gebet. Friede. Friede Jerusalem. Dreimal heißt es Friede Jerusalem. Einmal in dieser Übersetzung Ruhe, einmal Geborgenheit, einmal das Beste. Was wünscht der Psalmist für Jerusalem? Ruhe, Frieden, Geborgenheit, nur das Beste. Das ist ein bisschen ein Wortspiel wohl im Hebräischen. Ganz viele SCH-Laute. Ich versuche es mal vorzulesen. Sha'alu, Shalom, Jerusalem, Yishlayu. Aha, Becher. Also ganz viele Zischlaute, S-Laute, SCH. Wie ein Wortspiel. Und auch der Name Jerusalem ist für die Juden etwas, was mit Frieden zu tun hat. Ist auch ein Wortspiel. Hebräer heißt es, König von Salem, Jerusalem, bedeutet König des Friedens. Also die Juden haben das Shalom, den Frieden mit Salem und Jerusalem verbunden. Und dieser Friede ist mehr als nur, dass es gerade keinen Krieg gibt. Es ist ein umfassenderer Begriff. Es bedeutet Wohlstand, Schutz. Es ist, dass alles im Leben richtig ist. Es bedeutet Segen Gottes. Ist das nicht, was wir alle wünschen? Und der Psalmist sagt, da wo Gott wohnt und Gerechtigkeit regiert, da ist dieser Idealzustand. Kein Wunder, dass der Psalmist dann Frieden wünscht für Jerusalem. Das führt zu einer interessanten Frage heute Morgen. Gilt es für uns auch? Sollen wir für den Frieden Jerusalems beten? Viele Christen sehen das so, sehen einen Auftrag darin und würden sagen, ja, das ist eine praktische Anwendung, wir sollen heute Morgen für Jerusalem heute beten. Woher kommt dieses Denken? Ich mache jetzt mal einen kleinen Ausflug, ein bisschen Hintergrund. Ich weiß, es wird ein bisschen anstrengend sein, das nächste Mal wird es einfacher. Aber ich denke, das sind trotzdem wichtige Dinge oder hilfreich, um Sachen zu verstehen, Zusammenhänge. Vielleicht habt ihr schon mal von der Haushaltungslehre gehört. Vielleicht auch nicht. Aber selbst wenn nicht, ich gehe davon aus, dass ihr davon geprägt seid, mit großer Wahrscheinlichkeit. Ich bin damit aufgewachsen. Die Haushaltungslehre ist eine Art, die Bibel zu lesen und zu verstehen, die Heilsgeschichte irgendwie in einem großen Zusammenhang zu deuten. Und ein paar Dinge in der Haushaltungslehre, die als Regeln gelten oder die typisch sind. Das eine zum Beispiel, dass man eine wörtliche Erfüllung von alttestamentlichen Verheißungen für Israel erwartet in der Endzeit. In der Regel in dem tausendjährigen Reich. Damit das aber so möglich ist, achtet man auf eine konsequente Unterscheidung zwischen Gottes Volk im irdischen Sinne, das ist Israel, und dem Volk Gottes im geistlichen Sinne, nämlich der Gemeinde. Wenn man das macht, dann kann man das, was zum Beispiel jetzt gerade in Israel passiert, auch aus dem Alten Testament heraus, aus den Prophetien erklären und deuten und verstehen und sieht das als Erfüllung von den Verheißungen. Das heißt, das Alte Testament erklärt uns, was jetzt gerade in Israel passiert. Wenn das alles so ist, dann ist es natürlich und sinnvoll, dass man auch für Israel jetzt und für Jerusalem speziell als politische Stadt betet, damit Gottes Heilsplan in Erfüllung geht. Aber nicht alle sind ganz davon überzeugt, dass das ganz so einfach ist. Es gibt auch ein paar Bedenken. Wenn man sagt, ich deute das Neue Testament, die aktuellen Ereignisse und was in Zukunft kommt, aus dem Alten Testament heraus, dann gibt es eine gewisse Spannung zu dem, was wir im Neuen Testament sehen. Nämlich im Neuen Testament gab es ganz viele, die genau das gemacht haben. Die haben eine wörtliche, menschlich verständliche Auslegung des Alten Testaments genommen. Und was ist passiert? Die konnten Jesus nicht verstehen. Die haben Jesus abgelehnt. Er passte nicht in ihr menschliches System. Sie haben sich das ganz anders vorgestellt. Sie haben es wörtlich vorgestellt. Und dann kam Jesus und hat ganz anders gehandelt. Selbst seine Jünger. Jesus, wir können das überall in den Evangelien lesen, an allen Ecken, die verstehen es nicht. Er sagt, übrigens, ich muss sterben gehen. Und Petrus sagt, nein, das wird niemals geschehen. Da muss Jesus ihn scharf zurechtweisen und sagt, geh hinter mich, Satan. Du denkst menschlich, wörtlich, natürlich. Aber ich bin anders, ich bin größer. Und so finden wir, wenn wir die Evangelien lesen, dass Jesus selbst derjenige ist, der immer wieder sagen muss, ich bin jetzt da und ich erkläre euch, wie das Alte Testament zu verstehen ist. Er dreht es genau um. Stellen 1. Petrus dürfte uns bekannt sein. Da sagt er, die Propheten haben vieles aufgeschrieben, sie selbst haben gar nicht wirklich verstanden, wie die Details sind. Sie haben sich dafür interessiert, hatten Sehnsucht, das zu verstehen. Die Engel wollten selbst das wissen. Aber sie haben geschrieben, um uns zu dienen, die nach Christus rückblickend die Prophetien dann verstehen. Das heißt, es ist hier eine grundsätzliche hermeneutische Frage, nämlich das Alte Testament, um alles in Zukunft zu verstehen und zu deuten? Oder müssen wir als neutestamentliche gläubige Menschen nicht das Neue Testament nehmen und aus dem Neuen Testament das Alte verstehen und deuten? Letztendlich wissen wir, Jesus ist das heilsgeschichtliche Zentrum und deswegen kann man nach dem Kommen Jesu Jahwe nicht mehr gefallen, wenn man Jesus ablehnt. Jesus macht das ganz klar an vielen Stellen. Hebräer 1 erinnert uns, Gott hat ehemals in den Propheten häufig gesprochen, aber jetzt am Ende der Tage hat er zu uns geredet in den Sohn. Wenn wir auf Jahwe hören wollen, müssen wir auf den Sohn hören. Es gibt keine Alternative. Und diese Unterscheidung zwischen Israel und Gemeinde finden meint ihr auch schwierig. Ja, Gemeinde ist nicht ein Ersatz für das Volk Gottes, Israel. Aber das Neue Testament ist voll davon, dass die Identität und die Bestimmung Israels in der Gemeinde in Erfüllung gegangen ist, weil Jesus selbst die Erfüllung ist. Jesus ist ja Jude. Er ist die Erfüllung der Bestimmung des jüdischen Volkes. Und dass wir als Heiden zu diesem Juden Jesus dazu dürfen, das ist halt ein Geheimnis. Paulus spricht manchmal von Mysterion, von einem Geheimnis. Das Evangelium und das Ganze war im Alten angelegt, aber es war noch nicht erkennbar. Erst in Christus wurde deutlich, wie das zusammenpasst. Und alle Aspekte, fast alles, was man überhaupt über Israel lesen kann im Alten Bund, findet im Neuen Testament seine Erfüllung in der Gemeinde. Das wird so dargestellt. Wir haben Abraham, die Beschneidung, Bund, Bürgerrecht, Erbe, Erlösung, Gesetz, Hirte, Herde, Israel, Königtum, Land, Lamm, Opfer, Passa, Priester, Reinheit, Sohnschaft, Tempel, Volk, 12 Stämme, 12 Apostel. Alles, was Israel ist, finden wir immer wieder im Neuen Testament aufgegriffen und es wird gesagt, die Erfüllung ist in Christus da und in der Gemeinde. Wir haben bestimmt 250 Zitate im Neuen Testament, aus dem Alten Testament. Und tausende von Anspielungen. Und die neutestamentlichen Autoren selbst machen an keiner einzigen Stelle eine Unterscheidung zwischen einer Erfüllung, die noch aussteht für Israel, und der Erfüllung, die wir erleben als Gemeinde. Es gibt nicht die irdische Erfüllung für Israel, die geistliche Erfüllung für Gemeinde, sondern im Neuen Testament, alle Autoren sprechen einfach nur von der Erfüllung. Es ist einfach erfüllt. Und soweit ich weiß, gibt es keine Stelle im Neuen Testament, die ausdrücklich lehrt, dass es eine heilsgeschichtliche oder prophetische Notwendigkeit gibt für einen politischen, geografischen Staat in der Endzeit. Es gibt Stellen, die gut dazu passen. Das ist kein Thema. Aber es gibt keine Stelle, die sagt es ausdrücklich, so muss es sein. Deswegen sind manche dann sehr vorsichtig und sagen, ist das noch unser Auftrag heute, politisch für Israel zu beten, in diesem Sinne, wie der Psalmist das für Jerusalem in Psalm 122 macht. Und die würden sagen, man kann, aber es gibt keine Notwendigkeit. Wir haben nicht einen Druck oder einen Muss. Angenommen, man sagt, aber ich denke trotzdem, dass wir den Auftrag haben. Ich sehe das einfach so. Im Alten Testament ist es für mich klar genug. Dann denke ich, können wir das auch gerne tun. Aber dann müssen wir auch alttestamentlich wörtlich beten. Nicht nur mit den Verheißungen für das Land, sondern auch die Verheißungen für Zucht. Denn der gleiche Gott, der die Verheißungen für Land gegeben hat, hat auch andere Verheißungen gegeben, nämlich, dass es Bedingungen gibt. Israel hat einen Anspruch auf den Segen Gottes nur, wenn es mit Gott lebt und seine Gebote hält. Ich habe in der Bibellese mal einfach versucht, Stellen zu notieren, im Alten Testament, wo der Segen Gottes an Bedingungen geknüpft wird. Ich bin bei den Psalmen schon bei über 200 Stellen gekommen. Also das Alte Testament ist, und dann kommen erst die Propheten, wo das dann häufig wiederholt wird. Also das ganze Alte Testament ist voll dann davon, dass der Segen Gottes darunter auch das Land und der Friede an Bedingungen geknüpft sind. Das heißt, wenn wir beten wollen für Jerusalem, müssen wir auch daran denken. Die Verheißungen waren nie ein Freibrief, eine Narrenfreiheit. Na gut, Gott hat es versprochen, wir können jetzt leben, wie wir wollen, uns kann nichts passieren, weil schließlich haben wir ja die Verheißungen. Nein, das ist genau wie die falschen Propheten gelehrt haben. In Jeremia 7 wird es aufgelistet, da heißt es, der Tempel, der Tempel, der Tempel. Jeremia, die trübe Gestalt, kam und hat gesagt, pass auf, es kommt Gericht, wir werden hier ausradiert werden. Und die falschen Propheten, die kamen und sagen, Moment, das kann gar nicht sein. Wir haben nicht den Tempel. Und Gott hat versprochen, es ist unmöglich, uns kann nichts passieren. Aber genau das ist eben nicht, wie das Alte Testament aufgebaut ist. Die alten Verheißungen dürfen nie zu einer Anmaßung führen. Das Ziel war immer, lebt mit mir, haltet meine Gebote, dann gibt es Segen. Und die Verheißungen für Wiederherstellung, auch die haben eine Bedingung im Alten Bund. Und das ist nämlich Buße und Umkehr. Wir kennen die Stellen, die sind eindeutig. Wie sollen wir jetzt beten? Mag jemand fragen. Ist es jetzt falsch für Jerusalem heute zu beten im politischen Sinne? Ich würde sagen, nein. Frieden ist immer gut. Wir dürfen für Israel und Jerusalem beten, klar. Wir dürfen auch für die Ukraine beten. Wir dürfen für alle Gebiete dieser Erde beten, wo Krieg ist. Und außerdem, manchmal wissen wir nicht genau, was wir beten sollen. Und wir dürfen trotzdem beten, als Kinder. Wir können einfach immer mitbeten, dein Wille geschehe. Wir haben das im Hauskreis gehabt. Wie gut es ist, dass Gott kein Automat ist. Wenn er immer das tun müsste, was jeder gebetet hat, das wäre ein Chaos. Wir wissen ja oft gar nicht, was wir beten sollen. Wir haben das Sicherheitsnetz. Gott wird sowieso das Richtige tun. Wenn es ihm wichtig ist, dann wird er es tun. Da können wir ganz gelassen und fröhlich für alles beten. Andererseits heißt es nicht, dass wir aufhören zu denken, sondern wir sollen auch reifen. Und wenn wir beten, dein Wille geschehe, dann setzt es auch ein Stück weit voraus, dass wir uns die Mühe machen, den Willen Gottes zu erkennen. Und das finden wir aus dem Wort. Das bedeutet dann ein bisschen Arbeit. Und wenn wir beten möchten, heute für den Staat Israel, für Jerusalem, dann nicht losgelöst von den Bedingungen, die Gott selbst aufgestellt hat. Und ich behaupte jetzt einfach mal, angenommen Israel als Staat heute, sind sich nicht auf Gott zurück, dann spricht theologisch, heilsgeschichtlich nichts dagegen, dass es nochmal ins Exil geht. Und vielleicht nochmal 400 Jahre weg. Das kann passieren. Es gibt keinen Grund, keinen zwingenden Grund, warum das nicht so sein sollte. Und wir müssen immer, wenn wir beten, auch das vom Neuen Testament her beleuchten und überlegen. Was heißt nämlich Buße tun? Wenn wir sagen, die Verheißung der Wiederherstellung war geknüpft an Buße und Umkehr, was wir ja finden in Jeremia, in den Propheten. Was ist denn Buße? Was ist Buße für Jerusalem, für Juden, die in Jerusalem leben? Das Neue Testament sagt es uns ganz klar. In der Pfingstpredigt. Hier predigt Petrus zu Juden, die in Jerusalem leben, in einer Zeit, die auch politisch geladen ist und von Spannungen geprägt ist durch die Römer. Und da sagt er, ganz Israel soll nun mit Sicherheit wissen, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, den hat Gott zum Herrn und zum Messias gemacht. Von diesen Worten waren die Zuhörer bis ins Innerste getroffen. Liebe Brüder, was sollen wir tun? Fragen sie Petrus und die anderen Apostel. Kehrt um, das ist Buße, erwiderte Petrus. Lasst euch im Namen von Jesus, dem Messias, auf die Sündenvergebung hin taufen. Dann werdet ihr den Heiligen Geist auch geschenkt bekommen. Das gilt, denke ich, heute noch. Wie soll Israel Buße tun? Was ist Buße? Petrus sagt, kehr um zu deinem Messias, zu deinem Herrn. Jesus ist gekommen. Geh zu Jesus. Lass dich auf seinen Namen taufen zur Vergebung der Sünden. Nur Jesus kann Frieden bringen. Für Jerusalem. Es ist interessant, alle haben Frieden gesucht. Das war ja etwas, was die Menschen umgetrieben hat in der Zeit. Die Römer waren ja da. Es gab Stress, es gab ständig Aufruhr, Repressalien. Es waren schlimme Zeiten. Und auch die jüdischen Führer wollten Frieden. Deswegen, das ist mit ein Grund, warum sie Jesus aus dem Weg räumen wollten. Der Hohe Rat tagt. Und sie sagen, wenn wir ihn, Jesus, so weitermachen lassen, werden schließlich noch alle an ihn glauben. Und dann werden die Römer eingreifen, sie werden unseren Tempel und das ganze Volk vernichten. Sie suchten Frieden, sie haben Jesus gesehen und haben gedacht, er stellt die Gefahr dar. Aber es war genau umgekehrt. Jesus ist derjenige, der Frieden bringen kann, der Einzige. Als Jesus Jerusalem näher gekommen ist, diese Stadt, die Frieden sucht, was sagt er? Er weinte über sie und sagte, wenn du wenigstens heute noch erkennen würdest, was dir den Frieden bringt, doch du bist blind dafür. Er sagt, hier bin ich. Du suchst Frieden. Ja, hier bin ich. Aber du siehst es nicht. Der Einzige, der Frieden bringen kann, ist Jesus. Und so ergibt es auch Sinn, dass Paulus, wenn er für das Volk der Juden betet, es gibt nicht viele Gebete, soweit ich weiß, vielleicht im Neuen Testament ist das das einzige Gebet, was speziell ausdrücklich nur für die Juden im ethnischen Sinne gedacht ist. Und was betet er für sein Volk? Liebe Geschwister, ich wünsche von Herzen und flehe zu Gott, dass die Angehörigen meines Volkes gerettet werden. Und wie? Durch das Evangelium. Indem sie an Jesus glauben. Sie brauchen Frieden. Und Frieden werden sie nur finden, wenn sie bei Jesus sind. Und sonst niemals. Ohne Jesus gibt es keinen Frieden für Jerusalem. Aber da, wo Jesus ist, da ist auch der Frieden. Wenn wir jetzt nochmal Psalm 122 anschauen, dann fällt mir auf. Und das ist, dass der Ort, wo dieser Friede herrschen soll, wie es in Psalm 122 beschrieben wird, auch sehr gut eigentlich zur Gemeinde passt. Das sind interessante Parallelen. Jerusalem soll Frieden haben. Warum? Weil da das Haus Jahwes ist. Ja, was ist das Haus Jahwes? Der Tempel. Wer ist der Tempel? Wir sind der Tempel. Warum? Weil Gott uns hier begegnet in uns. Wenn Christus in uns ist und wir in Christus und der Geist in uns, dann sind wir der Tempel. Jerusalem soll Frieden haben, weil Gott da gelobt und gepriesen werden soll. Ja, wo wird im Neuen Testament Gott gelobt und gepriesen? Der Ort ist die Gemeinde unter uns. In Jerusalem sind die Throne für Gericht, Rechtsprechung, Gerechtigkeit des Königs. In Offenbarung 5 können wir davon lesen. Ja, es gibt den Thron. Und Christus hat sich zur Rechten des Vaters gesetzt. Er herrscht. Und in Offenbarung 5, Vers 10 heißt es, dass wir, die zu ihm gehören, mit ihm herrschen. Die Gemeinde. Im Psalm 122 heißt es, wegen meiner Freunde, wegen meiner Brüder wünsche ich Frieden für Jerusalem. Jesus nennt uns seine Brüder und Freunde. Die Stämme strömen nach Jerusalem, aber alle Nationen strömen in die Gemeinde. Und so wird die Gemeinde der Ort, wo der Friede Jerusalems in Erfüllung geht. Hebräer 12, ihr dagegen, ihr Christen, ihr, die Jesus kennt und ihm nachfolgt, ihr seid zum Berg Zion und zur Stadt des lebendigen Gottes gekommen, zu dem Jerusalem im Himmel, wo sich unzählbare Engelscharen zu einem Fest versammelt haben. Ihr seid zur Gemeinde der erstgeborenen Kinder Gottes gekommen, deren Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Ihr seid zu Gott selbst gekommen, dem Richter von allen und zu den Gerechten, die schon am Ziel sind, denn ihr Geist ist bei Gott. So wird das Gebet für Friede, für Jerusalem zu einem Gebet und Wunsch für Frieden in der Gemeinde und für die Gemeinde. Ich glaube, es ist kein Zufall, dass das der Standardgruß ist in allen Briefen. Und Paulus schreibt, er schreibt immer nach dem gleichen Schema. Von Gott geliebte und berufene Heilige, Gnade und Frieden wünsche ich euch von Gott, unserem Vater, und von Jesus Christus, dem Herrn. Gnade und Frieden als Gebet, als Wunsch. Im Neuen Testament ist das das Gebet für die Gemeinde. Friede Jerusalem wird im Neuen Testament zu Friede der Gemeinde. Noch ist es nicht so weit, dass das ganz vollendet ist. Wir merken es, es gibt genug Spannungen in den Gemeinden, zwischen Geschwistern. Es gibt Streit, Unversöhnlichkeit, es gibt genug Probleme. Wir sind noch nicht ganz am Ziel. Es lohnt sich noch weiter zu beten für Frieden. Aber wir haben eine wirklich herrliche Verheißung, dass es mal so sein wird und vollendet wird. Dann sah ich einen ganz neuen Himmel und eine völlig neuartige Erde. Der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen. Auch das Meer gab es nicht mehr. Ich sah, wie die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkam. Sie war schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und die Beschreibung in Offenbarung erinnert doch wieder an Psalm 122. Dicht gebaut, fest gebaut. Diese Stadt hat Mauern, die sind so hoch wie lang. Dichter gebaut geht nicht. Und nur das Beste, Edelsteine, Perlen und Gold. Und diese Stadt hat keinen Tempel, nicht weil was fehlt, sondern weil es nicht mehr nötig ist. Gott ist da, überall. Gott und das Lamm sind der Tempel. Hier gibt es Ruhe. Es gibt keine Feinde, man muss die Tore nicht mehr schließen. Die können immer offen sein, weil keine Gefahr droht. Hier gibt es Wasser des Lebens, ein Baum des Lebens. Es gibt keinen Fluch mehr. Ein Bild für Shalom, für Frieden und Segen. Für alle Nationen. Eine herrliche Vision für die Gemeinde. Das ist unsere Zukunft. Ich hoffe, das ermutigt uns ein bisschen. Manchmal fühlen wir uns ein bisschen klein und schlapp und schwach. Ja, und das sind wir auch. Manchmal fragt man sich, lohnt sich's? Ich denke, wenn wir das sehen, ja. Es lohnt sich. Wenn wir hier Menschen von Jesus erzählen können, Menschen zum Glauben kommen, wenn ein paar sich taufen lassen, wenn Menschen im Glauben treu bleiben, es lohnt sich. Wir sehen es noch nicht. Wir werden es aber sehen. Ich hoffe, das macht uns Mut auch für nächste Woche, wenn wir zurückschauen. 50 Jahre, es war nicht alles so aufregend nach menschlichen Ermessen. Aber wenn Gott gewirkt hat, wenn wir ein bisschen beisteuern konnten zum Reich Gottes, zum Gemeindebau, dann ist das unsere Zukunft. Und wenn diese Pilgerreise zu Ende geht, und unsere Füße in diese Tore stehen, ich glaube, dann werden wir uns freuen. Amen.